Ich verkaufe eine Harley für 1000 Euro. Ihr hat der Typ eine Schraube locker und damit herzlich willkommen zum gleichnamigen Podcast Schraube locker von und mit mir, Rock the Bike. Natürlich verkaufe ich kein Bike für 1000 Euro. Und wenn ich das für 1000 Euro verkaufen würde, würden die meisten Menschen wahrscheinlich fragen, so, Jochen, alles okay bei dir? Was ist los? Beziehungsweise Menschen, die mich nicht kennen würden, würden wahrscheinlich sagen so, oh, da stimmt irgendwas nicht, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich heute besprechen möchte. Ich komme gleich zu diesem Thema, möchte aber kurz erklären, warum ich dazu komme und möchte natürlich noch so das andere Thema, was ich heute habe, ansprechen. Warte kurz, da ruft der Max an. Hallo, Herr Max Mese, Sie sind herzlich willkommen im Podcast Schraube locker. Scheiße. Ja. Ja, hallo Max. Kannst du den Zuschauern mal oder den Zuhörern mal Hallo sagen?
Hi.
Sehr gut. Ja. Was möchtest du den Leuten sagen? Oh, das ist, glaube ich, nicht für die Zuhörer gedacht.
Ich denke auch nicht.
Okay.
Alles gut.
Bis später. Ciao, ciao.
Bis später, ciao.
Bevor ich dazu komme, möchte ich allerdings erklären, wieso. Und gleichzeitig haben wir ja letzte Woche ein Thema angesprochen, und zwar die Veranstaltung in Willingen. Bevor wir dazu kommen, möchte ich natürlich erstmal sagen, wieso wir das überhaupt heute ansprechen, beziehungsweise wie ich darauf gekommen bin. Und zwei weitere Themen heute sind zum einen der Grund, das 9.999-Euro-Bike, und gleichzeitig, was ich letzte Woche schon mal ein bisschen kurzzeitig thematisiert hatte, die Absage von den Harley Days in Willingen. Ja. Also, wir waren letzte Woche für den Gewinner vom 9.999-Euro-Bike in der Nähe von Wilhelmshaven, ein Motorrad abholen. Wir haben im eBay-Kleinanzeigen so, ich sag mal, einige Motorräder gesehen. Wir haben uns mit dem Gewinner abgesprochen und haben ein gutes gefunden. Wollte ich jetzt gar nicht so lange thematisieren. Es war halt so, dass wir den Gewinner gefragt haben, ob er mitkommen möchte, und hat gesagt, ja, klar. War auch ein cooles Wochenende. Wir waren gleichzeitig noch bei American Dream Cars, American Dream Cycles beim Daniel, haben da Shop-Porträt gemacht. Das ist so ein neues Format, was ihr euch demnächst bei Instagram und YouTube angucken könnt. Und es war auf jeden Fall so, dass ich mit dem Bojan, das ist der Gewinner von 9.999-Euro-Bike, zusammen gefahren bin. Die Jungs, Lukas und Robert, sind mit dem Transporter gefahren, weil sie das Bike da dabei hatten oder beziehungsweise mitnehmen sollten. Und ich war mit Bojan im Auto. Und ich habe mit Bojan natürlich, also dem Gewinner, so ein bisschen über Harley gesprochen. Er ist komplett neu in der Szene. Er hat gar keine Ahnung von Harley. Er hat im Grunde genommen noch nicht mal Ahnung von Motorrädern. Das macht es natürlich umso interessanter für mich. Weil ich natürlich auch da, also zum einen muss ich mich natürlich ein bisschen zurückhalten mit Fachbegriffen und so weiter, weil er die meisten gar nicht kennt. Zum anderen ist es natürlich schön für mich, weil ich natürlich auch so ein bisschen sehe, was kommt an, auch bei Leuten, die jetzt nicht direkt in der Harley-Bubble sind. Und was mir aber aufgefallen ist, ist das Missverständnis. Also klar, wir haben darüber gesprochen, wie soll dein Traumbike aussehen? Was können wir für dich machen? Und da kamen Gedanken auf, die sind jenseits von Gut und Böse. Also wir haben ihn dann gefragt, wie soll das Bike denn aussehen? Und dann schick uns noch mal ein paar Bilder, was du so dir vorstellst. Und was waren da? Alles Bikes jenseits von 50.000. Dicke Hinterreifen, was weiß ich, Thunderbike, Custom Bikes und so weiter und so weiter. Und das war halt so, dass ich natürlich gesagt habe, so pass mal auf, das kriegen wir nicht hin. Und dann haben wir angefangen, darüber zu reden, was kriegen wir denn hin? Und dann hat er gesagt, ja, guck mal, ich hätte gerne zum Beispiel ein bisschen breiteren Reifen hinten und die Felge gefällt mir. Und dann habe ich gesagt, das passt nicht ins Budget. Aber warum nicht? Dann habe ich ihm die Preise gezeigt. 1.500 Euro für eine Felge. Da hat er gesagt, was? 1.500 für eine Felge? Krass, okay. Kriege ich einen ganzen Satz Reifen für. Oder einen ganzen Satz Felgen mit Reifen für ein Auto. Das stimmt ja auch. Und diese Preisentwicklung hat mich dazu veranlasst, das Thema heute ein bisschen anzusprechen. Gleichzeitig möchte ich natürlich auch das Gegenstück ein bisschen beleuchten, denn das Lohnsegment bei uns ist natürlich nicht mitgestiegen. Also die Preise sind exorbitant hoch, egal ob das für ein Fahrzeug ist, ob das für die Teile ist. Die Preise für die Mitarbeiter, die Löhne, die sind nicht so sehr gestiegen, wie das eigentlich hätte sein sollen, beziehungsweise wie es fair wäre. Und fangen wir aber mit den Preisen an. Also wir haben uns über ganz viele Sachen unterhalten, eine Schwinge, Lenker, Griffe und so weiter. Und es ist natürlich richtig, dass wenn ich mir überlege, er hat sich letztes Jahr irgendwann ein Elektrobike gekauft, also nicht ein Fahrrad, sondern so ein Elektroshopper. Und dass dieser Shopper 2.400 oder 2.900 Euro gekostet hat, voll funktionsfähig. Und was kriegt man für 2.400 oder 900 Euro bei Harley? Nicht viel. Und jemand, der halt diese Szenen nicht kennt, der ist erstmal so, okay, das ist sick, das ja, ist nur was für Reiche. Jetzt ist das natürlich auch der Grund, warum wir eben dieses 9.990 Euro Bike gemacht haben, weil wir eben zeigen wollen, es geht auch anders. Aber ich merke auch jetzt schon, man kommt an seine Grenzen. Also dicker Hinterreifen, tolles Frontend, hoher Lenker, tolle Fußrasten, Klappenauspuffanlage, das passt ja alles nicht ins Budget. Logischerweise nichts. Und selbst wenn ich die Teile hier rumfliegen habe, möchte ich ja zeigen, dass ich das real mit 9.999 Euro schaffe. Das bedeutet, das habe ich ihm auch versucht zu erklären. Natürlich kann ich eine Lackierung mit kleinem Geld ansetzen, was mich ja Material kostet, weil ich selber lackieren kann. Das kann ich ja auch, das könnt ihr ja auch zu Hause theoretisch, ja, mit der Sprühdose oder sonst was. Aber ich muss ihm ja jetzt nicht eine Sprühdosenlackierung geben, sondern ich kann ihm ja auch theoretisch jetzt einfach, was weiß ich, was Hochwertigeres geben und dann sagen, das kannst du ja, ich sag mal, in Schwarz vielleicht für 400 Euro lackieren. Da du aber Gewinner bist und da wir jemanden haben, der das sponsort und so weiter, kann das auch eine tolle Lackierung sein. Aber das trifft natürlich nicht auf alles zu. Und da ist es zum Beispiel, fängt es an mit so Deckeln, so Kleinigkeiten. Derby-Cover-Deckel, Time-Cover-Deckel, Rocker-Boxen, Primärkastendeckel und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn du die jetzt mal zusammenrechnest, das, was ihm gefallen hat, dann bist du schon bei 1.000 Euro knapp. Und da hast du noch nichts. Also wir haben ein Bike gekauft für 6.400 Euro, glaube ich, oder 6.600. Das heißt, es bleiben dir 3.399 Euro übrig. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel Geld. Und wenn du dann zum Beispiel, wie ich eben gesagt habe, für 1.900, 1.500, keine Ahnung, eine Felge kaufst, dann war's das. Dann hast du kein Geld mehr. Gleichzeitig muss ich natürlich noch die Motorteile kaufen, die kaputt sind, die Dichtungen und so weiter und so weiter und so weiter. Ich habe dann darüber nachgedacht und habe mit ihm auch ein bisschen darüber gesprochen, dass ich, als ich angefangen habe in der Customizing-Szene, als ich dann die ersten Anfragen hatte für Umbauten, die so 7, 8, 9, 10.000 Euro gekostet haben, da habe ich gesagt, boah, krass, okay, wenn du das Angebot jetzt abgibst, weißt du nicht, ob der Typ überhaupt noch mal jemals mit dir redet oder so. Ich war mir unsicher. Ich war so, ist das, also es war das immer wert, aber ich weiß nicht, ob ich das kann, das ist doch viel Geld und so weiter. Heute sind zwar 7, 8, 9, 10.000 Euro immer noch viel Geld, aber das ist, also ich komme sehr schnell auf 9.000, 10.000 Euro. Klappenauspuffanlage, andere Felgen und so weiter. Da bist du ganz, 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 ganz schnell bei 10.000 und mehr, viel mehr. Und es ist ja nicht weniger zu tun. Ja? Also die Umbauten, die sind ja nicht weniger geworden. Im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass, na klar, okay, wir sind bekannter geworden, dadurch kommen mehr Leute zu uns, aber ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute mehr Geld ausgeben. Und das ist aber nur es ist nur im Harley-Bereich so. Wirklich. Geh mal irgendwie zu Suzuki, Kawasaki oder sonst was und sag mal, was weiß ich, der Felgensatz kostet 3.000 Euro. Die lachen dich aus. Die sagen zu dir, was willst du? 3.000 Euro, der kannst du dir sonst wohin stecken. Kaufe ich nicht, nehme ich nicht, mache ich nicht. Und das ist das ist schade, also nein, das ist nicht schade, um Gottes Willen, aber das ist in dieser Szene so krass. Ich meine, Harley ist ein Luxusprodukt, das ist hundertprozentig klar. Keiner braucht eine Harley. Ich meine, wir brauchen die Harley für das Gefühl, aber wir könnten auch leben ohne die Harley. Keiner benutzt oder wenig Menschen benutzen die Harley wirklich, um damit zur Arbeit zu fahren, als Daily Bike oder sowas. Und Luxus ist immer schon teuer gewesen, ne? Logisch, auch das klar. Aber diese Preisentwicklung, die ist so heftig und die wird dir erst klar, wenn du dich mit jemandem unterhältst, wie Bojan, der gar keine Ahnung davon hat, für den diese Preise in einer Relation stehen oder beziehungsweise jetzt in einer Relation kommen, dass er das erste Mal überhaupt versteht, was sind 9.999 Euro. Ich glaube, ihm war gar nicht so sehr bewusst, dass das eine Herausforderung ist, dass das eben nicht mal eben so klack, ne? Das ist, glaube ich, etwas, was mich auch so ein bisschen in diesem Wochenende, wo wir uns unterhalten haben, so abgeholt hat. Dass mir nochmal bewusst geworden ist, in welcher Preisentwicklung wir uns gerade befinden und was Teile kosten. Gleichzeitig, und das habe ich ja angesprochen, werden die Löhne bzw. die Monteursstunden nicht in der gleichen Relation angehoben. Jetzt werden einige Leute, gerade die das hören, hier sagen so, was, ihr habt doch schon 100 Euro oder Harley hat schon 129 Euro oder 139 Euro. Was wollt ihr denn noch? Ja, wir reden hier von einer Nettoarbeitsstunde. Wir reden hier davon, dass Spezialwerkzeuge, Werkzeuge generell, Hallenkosten, Personalkosten, Energiekosten, die exorbitant gestiegen sind. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir ist es schon extrem. Alle mit da reinfließen. Und ich könnte theoretisch einfach, wenn ich nur meinen Steuerberater fragen würde, jedes Jahr mindestens um 10% die Preise erhöhen. Jedes Jahr. Weil er sagt, das ist also alleine inflationär und auch von den Energiekosten her müsste ich theoretisch jedes Jahr 10. Aber du kannst das nicht machen. Ich habe irgendwann vor, ich meine, von 22 auf 23 habe ich um 10% erhöht. Und jetzt habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass die Leute darauf großartig geachtet haben. Also mich hat persönlich noch nie einer darauf angesprochen. Ich habe hintenrum natürlich schon mal was gehört, aber persönlich hat das noch nie jemand zu mir gesagt. Harley weiß ich, bei einigen, nicht bei allen, die haben ihre Preise in den letzten Jahren auch immer wieder mal angehoben. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das irgendwie nicht kann, dass ich irgendwie den Preis nicht so anheben kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich würde jetzt, was ich für realistisch halten würde, 119 wahrscheinlich sogar machen, ja, weil es einfach von den Energiekosten her, aber nehme dir das gute Mittelding 110, also 109,99 Euro oder sowas machen würde, dann würde es einen Aufschrei geben. Ich kann das auch für mich selber irgendwie so schwer verkaufen, aber es wäre real. Es wäre normal. Auf der anderen Seite geben die Menschen für Teile Geld aus, wo du dir denkst, okay, früher habe ich Harley-Griffe, als ich angefangen habe mit Harley, habe ich Harley-Griffe für 40, 50 Euro gekauft. Heute kosten die Griffe, sagen wir mal bei Thunderbike, gut, das ist jetzt Premium, aber ne, 250 Tacken stellenweise. Das ist schon krass. 250 Tacken. Da hast du früher einen seitlichen Kennzeichenhalter für bekommen. Mit Zulassung, ne? Das gibt es heute auch nicht mehr. Und das ist so ein bisschen schade, das hinkt so ein bisschen, ne? Auf der anderen Seite, und das ist auch so ein bisschen die Einstellung der Menschen, weil ich ja gerade gesagt habe, würde ich jetzt um 10 Euro erhöhen oder um 20 Euro erhöhen, da würden alle sagen, oh, hat der sie nicht mehr alle, der glaubt jetzt, er ist der Tollste, was soll der Scheiß? Ich muss ein kleines Beispiel erzählen. Ich war letzte Woche beim Friseur. Ich kenne den Friseur schon Ewigkeiten. Und ich würde sagen, ich bin mit ihm ganz gut befreundet. Und er erzählte mir so, ja, er war in Italien im Urlaub und ist zurückgekommen und sein Auto war völlig schmutzig. Er hatte aber keine Lust zu waschen und ist dann quasi zu einem Aufbereiter gegangen. Hierbei würde ich jetzt am liebsten den Max dazu nehmen und ihm sagen, hier, was ist aufbereiten. Aber das ist ein anderes Thema. Können wir gerne mal einen Podcast machen, jetzt nicht. Naja, auf jeden Fall hat er gesagt, er war beim Aufbereiter, hat sein Auto von innen und von außen putzen lassen und aufbereiten lassen, also polieren lassen und war mega happy. Und dann fragt er mich, was denkst du, Jochen, was habe ich bezahlt? Wenn er das so sagt, dachte ich mir, okay, dann hat er auch ein Schnäppchen gemacht, habe ich gesagt, so 100, 150 Euro. Wo ich selber sagen muss, wie macht jemand das für 100 oder 150 Euro? Und dann sagt er, nee, um Gottes Willen, so viel hätte ich nie dafür bezahlt. 25 Euro. 25 Euro? Da habe ich gesagt, wortwörtlich, das ist nicht dein Ernst. Also für 25 Euro hätte ich es niemals machen lassen. Was mich zu meinem ersten Satz bringt, ein Porsche oder eine Harley für 1.000 Euro oder ein Porsche für 5.000 Euro. Da stimmt irgendwas nicht. Packen wir das ganze Thema mal anders an. Wenn jemand eine Wäsche nicht aufbereiten, nicht polieren, nicht versiegeln oder sowas, eine reine Autowäsche von innen und von außen mit Staubsaugen und so weiter, 2-2,5 Stunden nimmt, dann verdient er maximal den Mindestlohn. Also 2 Stunden wäre der Mindestlohn bei 25 Euro. Da hat er keinen Strom für den Staubsauger benutzt, kein Shampoo, kein Wasser, nichts. Wie? Wie soll das gehen? Jetzt hat der Kollege ja auch gleichzeitig noch poliert, also mit einer Poliermaschine, mit Polierpaste. Das dauert mindestens eine Stunde, wenn nicht sogar, der Max wird mich jetzt auslachen, aber vielleicht sogar 2 Stunden mehr. Das heißt, er hat 3,5-4 Stunden dafür gebraucht. Dann ist er nicht mal mehr beim Mindestlohn, dann ist er bei der Hälfte des Mindestlohns. Also wenn wir mal von knapp 12,50 Euro ausgehen, dann wärst du bei 6,25 Euro. Da würde ich doch selber sagen, Alter, was? Nee, für 6,25 Euro, das kann nicht sein. Und das ist vor allen Dingen auch scheiße, da würde ich mir selber dumm bei vorkommen. Aber wir Menschen, wir geiern. Wir geiern, was das Thema angeht. Das ist es uns nicht wert. Der Griff für 250 Euro, der garantiert überbezahlt ist, weil er in China genauso produziert werden hätte können für, was weiß ich, 30, 40 Euro, ja. Auch in guter Qualität. Es gibt ja nicht nur Scheißqualität. Der, natürlich, ey, der ist von Thunderbike oder der ist von, was weiß ich, von Harley Davidson. 250 Euro, easy, easy, ganz, ganz ohne Probleme. Aber mit, also einen Lohn zu bezahlen, der fair und angemessen ist, ne, ne, warum? Du verdienst doch genug. Den Satz hört man ja oft als Selbstständiger. Du verdienst doch genug, fährst so ein dickes Auto. Das ist etwas, was ich mir tatsächlich schon öfters angehört habe, wo ich mir gedacht habe, so, was hast du denn für eine Ahnung, was ich verdiene? Und woher weißt du denn, was das Auto, was ich fahre, ob jetzt dick oder nicht dick, mich kostet? Oder was ich dafür opfer oder ausgebe oder sonst was? Und es stört mich schon, dass die Menschen diesbezüglich nicht fair sind. Ein anderes Beispiel ist die Gastronomie. Der, wie soll ich das sagen, ein Bekannter von mir geht sehr gerne Steak essen. Ich gehe auch gerne Steak essen, aber ein Bekannter von mir geht wirklich gerne Steak essen, viel Steak essen. Und es gibt ein Restaurant in Köln, ich will den Namen jetzt nicht sagen, weil es auch Quatsch ist, es sitzt in Ossendorf, die meisten wissen jetzt vielleicht, um was es geht, ist eine Kette. Der geht da Filetsteak essen für 99 Euro, ich glaube 400 Gramm oder 500 Gramm. Es ist mit Sicherheit kein schlechtes Fleisch, es ist mit Sicherheit keine schlechte Qualität. Wenn ich mir allerdings den Preis angucke und dann die Leistung, die ich dafür bekomme, hinkt diese Sache. Ja, aber nehmen wir einfach mal an, das ist so. Wenn der Kollege dann die Rechnung bekommt und wir waren zu zweit, wir haben 200 Euro ausgegeben oder 250 Euro, weil mit, also da hast du ja nur Steak, 250 Euro. Und der, die Rechnung sagt 242 Euro. Und dann sagt er 250. Er gibt, also er gibt 100 Euro für ein Steak aus und gibt aber nur 8 Euro Trinkgeld. Jetzt sagen einige, was hast du denn? 8 Euro Trinkgeld, das ist so eine Menge Geld. Ja, nee, ist es nicht. Ich weiß zufälligerweise, was Kellner verdienen. Jetzt weiß ich nicht, was die da verdienen, aber ich weiß, was Leute in der Gastronomie verdienen, was die Köche verdienen und so weiter und so weiter. Und das ist dieses, wir haben ein falsches Denken, was das Thema angeht. Das Steak für 99 Euro, das ist beste Qualität, toll, super, alles da. Aber die, ich sag mal, 20, 25 Euro, die 10%, die es eigentlich bedarf, da bin ich zu knieslig, das zu geben. Also Leute, das ist etwas, da tue ich mich regelmäßig schwer mit, wenn ich dann an diese Problematik denke. Und das könnte man ja jetzt weiterführen. Das könnte man jetzt auch zum Beispiel auf Löhne von anderen Berufsgruppen nehmen. Kleines Beispiel. Es gibt ja Berufsgruppen, die während Corona sehr stark im Fokus waren. Unter anderem ja auch die unter anderem das Pflegepersonal. Und das Pflegepersonal in Krankenhäusern, Altenheimen und so weiter, das wird seit jeher unterbezahlt. Ich bin zum Beispiel Mensch, ich würde diesen Job nicht machen wollen. Ich kann das nicht. Ich könnte diese Art der Arbeit nicht tätigen. Und wir sind viele, die ich kenne, ebenfalls. Und wir sind dankbar, dass es Menschen gibt, die diese Arbeit tun. Denn früher oder später werden wir diese Menschen brauchen. Diese Menschen werden aber bezahlt für das, was sie tun, in einer Art, die unterirdisch ist. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass sich das nicht verbessert hat, weil ich das nicht mehr verfolgt habe in den letzten, ich sag mal, 12 Monaten. Aber vorher, vor Corona, während Corona, das hat man ja auch in den Medien mitbekommen, ist das, was das Lohnniveau angeht, was die Ausgleiche angeht, ein Witz. Wenn ich dann im Verhältnis, und jetzt kommt mein Lieblingsthema, die GDL sehe, also das heißt die Lokführer, die was, 35-Stunden-Woche fordern oder 32-Stunden-Woche fordern, die eine Lohnerhöhung von 12% fordern, die eh schon gut verdienen, diese Art der Ungerechtigkeit, auch das Denken, was damit zu tun hat, das stört mich. Das stört mich massiv. Aber wir können ja in unserer Bubble, und damit komme ich zurück zu Harley Davidson, das für uns schon verändern. Indem wir, ich sag mal, Arbeit wertschätzen. Und wertschätzen bedeutet auch, dass ich eben nicht für 25 Euro mein Auto waschen gehe. Es ist ja geil, dass du das gemacht hast. Toll, das freut mich. Aber ich hätte das niemals gemacht, wirklich. Weil wenn ich das für 25 Euro hätte waschen lassen, das ist mein Freund hier, sagen wir mal, der Max sagt, ach komm, gib mir 25 Euro, ich mach das für dich. Dann würde ich sagen, ehrlich? Und er sagt dann, ja, dann okay. Aber wenn es eine Dienstleistung ist, das heißt, also ich hätte ihm so oder so mehr gegeben, aber sagen wir mal, es ist eine ganz normale Dienstleistung. Und ich das auch noch förder, indem ich sage, 25 Euro, mache ich mich an der Situation mit strafbar. Denn es ändert ja auch meine Meinung. Es ändert ja meine Meinung, wenn ich jetzt zum Beispiel dann zu Max gehe. Ja, also der gleiche, der mein Friseur würde jetzt mit seiner, hat auch ein Motorrad, wenn es auch eine BMW ist, geht zu Max und hört dann, pass mal auf, Motorrad komplett aufbereiten, versiegeln, alles drum und dran, 1000 Euro. Wie will er die Relation sehen? Dann wird er so, boah, ist der teuer. Ich zahle da 25 Euro woanders. Das ist nicht das Gleiche. Und das 25 Euro ist absolut falsch. Es ist absolut falsch. Und wenn wir darüber nachdenken würden, wüssten wir, dass es falsch ist. Und wenn ich das unterstütze, wenn ich sage, ja, ist doch scheißegal, ich zahle nur 25 Euro, dann bin ich mit Schuld an der ganzen Situation. Denn im Umkehrschluss, und das ist deswegen jetzt ein gutes Beispiel, er ist Friseur. Wenn ich zu ihm gehen würde und würde sagen, weißt du was, dein Friseur war da hinten an der Straßenecke, habe ich 5 Euro für den Schnitt gezahlt. Dann wird er sagen, das geht nicht, wie soll das funktionieren? Ich bin hier eine Dreiviertelstunde an deinen Haaren, an deinem Bart. Das geht nicht für 5 Euro. Der macht die Preise kaputt. Und das habe ich ihm auch gesagt, und das hat er auch verstanden. Ob er da jetzt immer noch für 25 Euro hingeht oder nicht, sei mal dahingestellt. Wir wissen beide und wir wissen alle, dass er es tun wird. Aber es ist falsch. Es ist einfach falsch. Und ich glaube, dass wenn wir uns diesbezüglich einfach mal so das vor Augen halten und auch sagen, wir unterstützen das Ganze nicht. Wir achten darauf, dass Arbeit auch fair bezahlt wird. Es gibt Dinge, da muss ich sagen, kann ich auch zum Beispiel Arbeit nicht hundertprozentig nachvollziehen. Während Corona haben Handwerker Preise aufgerufen. Ich habe mein Haus, tapezieren und malern, also streichen wollen. Gott sei Dank hat das nachher zwei gute, wirklich gute Freunde gemacht, die wo ich sehr, sehr dankbar dafür gewesen bin. Ich habe mir Angebote eingeholt. Also das ist jenseits von Gut und Böse. Das ist, ich weiß, es ist eine Scheißarbeit. Ich habe ja gesehen, wie lange es dauert. Ich habe ja dann auch so, aber das war im Verhältnis zu dem, was es wert war an Arbeit. Das wäre so, als wenn ich 250 Euro die Arbeitsstunde aufrufen würde. Okay, habe ich das für heute auch mal so ein bisschen rausgehauen? Das war mir schon länger ein Anliegen. Soll auch nicht als Motzen oder als so ein bisschen weinerlich klingen. Ich habe die Preise ja nicht angehoben, also von daher könnt ihr auch beruhigt sein. Kommen wir nun zum Thema, was ich letzte Woche schon mal mit der Absage von Willingen angesprochen habe. Das hat uns letzte Woche ja kurz vor dem Podcast erreicht. Und klar war das, also Harley-Side hat das ja verkündet, oder ich habe es über Harley-Side gelesen oder gesehen. Und im ersten Augenblick war so, boah, krass, okay. Im zweiten Augenblick habe ich schon gedacht, okay, es war absehbar. Absehbar, weil ich glaube, dass diese Kultur der Harley-Treffen, der großen Harley-Treffen, ja, der Harley-Days und so weiter, langsam sich dem Ende neigt. Ein kleines Beispiel. Ich fahre ja sehr viele Jahre schon nach FARC. Und FARC ist, die European Bike Week ist, glaube ich, das größte, also ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, es ist das größte Harley- oder beziehungsweise Motorradtreffen Europas. Und über die Jahre hinweg hat sich das Festival oder die Veranstaltung extremst gewandelt. Trotzdem zieht es jedes Jahr, je nach Wetterlage, immer wieder Menschenmengen an, Harley-Fahrern. Aber ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, ich fahre eigentlich nicht mehr ins Village runter. Warum? Oder nur noch ein, zwei Mal, um zu gucken, so ein bisschen so. Warum gucken? Weil im Grunde genommen ist immer wieder dasselbe. Es ist eigentlich uninteressant. Und das ist auch so ein bisschen das Ding. Früher bist du da lang gegangen und du hast Sachen gekauft, dir Sachen, Inspirationen geholt, wie auf der Custom Bike Messe. Aber es ist alles nur noch Einheitsbrei. Es ist nichts mehr, was dich so catcht. Zum Beispiel FARC war früher auch immer Party. Party im Sinne von, da waren Konzerte, da war Action, da war, das ist heute alles noch nicht mehr. Da ist zwar das Partyzelt und dann Anheiz, da gibt es mit Sicherheit auch noch, da bin ich nicht, aber da gibt es mit Sicherheit auch noch jede Menge Party. Aber das ist nicht mehr so wie früher. Und wenn ich mir Willingen anschaue, ich bin letztes Jahr da ja gewesen, dann ist das, ja, das gleiche wie in Rüdesheim, das gleiche wie in Dresden, das gleiche wie in, wie heißt es in Belgien hier, Leopoldsburg. Das reißt einen nicht mehr vom Hocker. Was ist denn da? Das sind Harley, Castec Jekyll, manchmal Pencil, ja, dann sind ein paar Klamottenhersteller, ein paar Fressbuden, Das war's, glaube ich. Dann gibt es eine Bikeshow, die ja auch nicht so krass ist. That's it. Jetzt können die natürlich sagen, was erwartest du denn, Jochen? Was soll denn da sein? Ja, nichts. Aber wenn du jedes, also ich sage ja, die Zeit ändert sich, glaube ich, einfach. Es sind so viele Veranstaltungen. Ich weiß das, weil wir dieses Jahr ganz viele besuchen und ich den Terminkalender habe. Und wenn ich mir überlege, nach unserem Open House am 23. geht's weiter zu den Hamburg Holidays. Von da aus geht's nach Punta. Von da aus geht's nach, ich weiß nicht, was es genau war. Dann geht's nach Dresden und so weiter. Also du kannst jedes Wochenende, im Grunde genommen von Mai an bis Farg, kannst du jedes Wochenende irgendwo sein auf einer Veranstaltung. Aber das bringt ja nicht neuen Wind rein. Und die Leute, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass die Leute sich auch satt gesehen haben. Letztes Jahr war zum Beispiel für mich gefühlt das Jahr der Open House Veranstaltung. Wir haben ja auch zwei Open House Veranstaltungen gemacht, aber boah, du konntest hingehen, wohin du wolltest. Jeder hat ein Open House, mindestens eins, wahrscheinlich zwei, drei Open House Veranstaltungen gehabt. So dass es nachher einfach nur noch genervt hat. Und einer der Gründe, warum ich dieses Jahr nur eine Open House mache, ist, dass es mich selbst genervt hat. Erstmal ist es eine verdammt große Vorbereitung, also zumindest so, wie wir es gemacht haben, ist eine verdammt große Vorbereitung. Und dann bist du dieses Wochenende bei Thunderbike, nächstes Wochenende bei Rockterbike und danach das Wochenende bei Independent Shopper, wobei ich glaube, die machen gar keins. Aber oder bei HB Bielefeld, nee, die gibt es auch nicht mehr. Aber ihr wisst, was ich meine. Und die Leute sind dieselben. Es ist ja irgendwie, na klar freut man sich, einmal im Jahr die Leute zu einem zu lassen und sich zu unterhalten, ein Bierchen zu trinken, eine Currywurst zu essen und so weiter. Das ist auch cool und das, ich sag mal so, ein Open House, das ist ja wie Tag der offenen Tür in der Schule oder im Sportverein. Das gehört auch irgendwie dazu. Aber diese Masse, das macht es irgendwie nicht attraktiver. Und das ist einer der großen Gründe, warum wir, wie gesagt, auch uns dagegen entschieden haben, zwei zu machen oder drei zu machen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist meine Motivation diesbezüglich überhaupt eins zu machen, also nicht groß gewesen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe lange mit mir überlegt oder lange mit mir gehadert, ob ich das wirklich machen soll. Und die Wahrheit ist, dass man es eigentlich von mir erwartet hat. Ich habe dann immer wieder gehört, ja, wann ist denn euer Open House? Wie sieht denn das aus? Ich habe mich unter Druck gesetzt. Nein, das klingt jetzt so, als ob ihr mich unter Druck gesetzt habt. Das nicht, aber ich habe mich ein Stück weit unter Druck gesetzt, gefühlt. Das hat keiner gemacht, aber eins zu machen. Und ich weiß, dass wenn ich es dann vorbereite und wenn es soweit ist, dass ich mich auch freue. Natürlich freue ich mich, aber der Stress damit verbunden, oder der Stress, der damit verbunden ist, der steht in keiner Relation zu dem, was es eigentlich wirklich bringt. Denn die einzigen, die das richtig verstanden haben, und das schmerzt mich, das sagen zu müssen, ist Harley-Davidson, die Niederlassung, die einzelnen Läden. Warum? Weil es eine Verkaufsförderung ist. Die machen das gut. Die verkaufen ihre T-Shirts da, die verkaufen ihre Merch-Sachen an sich. Ob die eine Harley da mehr oder weniger verkaufen, das kann ich gar nicht sagen. Aber das ist okay. Aber unser eins und wir Customizer, wir brauchen das im Grunde genommen ja gar nicht machen. Weil wir am Ende des Tages nicht viel mehr dadurch verkaufen. Jetzt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Natürlich werde ich dieses Jahr Merch haben. Zum ersten Mal. Also da arbeite ich ganz fest dran. Vielleicht könnt ihr dann Merch kaufen, damit es sich für mich auch lohnt. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, dass wir natürlich auch den Leuten uns näher bringen wollen. Und gerade meine Wenigkeit, die auch viel Social Media macht und so weiter, da ist das auch schon gut. Aber trotzdem ist es so, dass ich finde, dass sich diese ganze Kultur, diese Open House, Harley Days Kultur verändern wird. Glaube ich. Ob ich recht habe oder richtig liege, das werden wir ja erst sehen. Ich glaube aber auch, dass Willingen nicht das Letzte gewesen ist. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Rüdesheim eins der traditionsreichsten auch Schwierigkeiten haben wird. Wir werden sehen. Also ich war zum Beispiel vor 2 Jahren in Leopoldsburg. Das war furchtbar. Also es war ein Schatten von dem, was vor Corona gewesen ist. Es waren noch Motorräder da, die auch durch die Stadt gefahren sind und so weiter. Aber es hatte nichts, aber auch gar nichts mehr mit dem zu tun, was ich von früher kannte. Und wie gesagt, auch die Händler, die haben ja keinen Bock mehr. Das kostet ja alles Geld. Du musst ja alles finanzieren. Und stellenweise rufen die Leute auch so viel Geld für einen Stand auf, dass es sich gar nicht lohnt. Übrigens nicht nur auf solchen Veranstaltungen, sondern auch auf der Custom Bike. Ich glaube, das ist keine Kritik, weil ich verstehe, dass alle, egal ob es die Custom Bike Messe ist, ob es die Veranstaltungen sind, das sind alles auch Unternehmen bzw. Profit Centers, die Geld verdienen müssen. Müssen, wohlgemerkt. Und ich glaube, dass in dem Zusammenhang eine Sache, schon normal ist. Man nimmt natürlich die, die einem Geld bringen. Aber bei der Custom Bike Messe zum Beispiel, finde ich, ist der Charme so ein kleines bisschen weg, wenn, wie heißt die Messe, Custom Bike, wenn weniger Customizer da sind. Und ich finde zum Beispiel, wenn man dahingehend das ein bisschen mehr wieder in den Fokus von Customer setzen würde, und das kann man ja nur, indem man die Preise so attraktiv macht, dass auch ein kleiner Customizer sich das quasi leisten kann. Und zwar nicht in der hintersten Scheißecke steht, sondern also auch da, wo Leute einen sehen und dass es was bringt. Dann kann das halt auch fruchten. Und ich bin traurig, dass ich nicht in Verona gewesen bin. Aber ich habe gehört, ob das stimmt, weiß ich ja nicht, weil ich nicht selber da gewesen bin, dass das zum Beispiel eine sehr spannende Messe auch für Customizer gewesen ist. Wir haben jetzt so knapp 40 Minuten gesprochen. Es wird in den nächsten Wochen immer mal wieder über das 9.999-Euro-Bike gesprochen. Und ich bin auch schon selbst gespannt, und es gibt ja auch so eine Sache, die man sich schon mal, oder die ich mir zumindest schon manchmal anhören muss. Ihr habt so viele Projekte, ihr bringt nicht so viel, also ihr habt noch nichts fertig und so weiter und so weiter. Da ist was Wahres dran. Das ist aber nicht der Sache geschuldet, dass wir was anfangen und es nicht zu Ende bringen. Das ist eher der Tatsache geschuldet, dass wir so viele Projekte haben, dass wir nicht alles gleichzeitig machen können. Das 9.999-Euro-Projekt ziehe ich aber jetzt sehr, sehr schnell durch. Gleichzeitig ist das Community-Bike in den letzten Zügen und die Laurel ST in den letzten Zügen. Die Verlosung kommt. Also es wird sich jetzt peu à peu sehr viel von dem, was wir angesagt haben, auch auflösen. Beim 9.999-Euro-Bike ist es mir persönlich wichtig, dass wir das, ich sag mal, so zu Ende bringen und auch so transparent zeigen, dass ihr seht, dass auch bei der Preisentwicklung, die wir derzeit bei Harley-Davidson und bei den Parts und so weiter haben, es immer noch möglich ist, auch ein kostengünstiges, ich will nicht billig sagen, weil billig ist das Motorrad am Ende des Tages nicht, aber auch ein kostengünstiges Motorrad bzw. ein Custom-Bike bauen. Also, wenn ihr darauf Bock habt und euch das auch natürlich so ein bisschen vielleicht interessiert, weil ihr vielleicht selber drüber nachdenkt oder vielleicht einfach mal auch sehen wollt, was so möglich ist, schaut euch das gerne an. Ich finde die Idee, als ich sie das erste Mal gehört habe, der Lukas hat mir ja quasi, also ein Zuhörer hat mir das ja geschrieben, aber Lukas hat mir das ja vorgeschlagen, habe ich das nicht so witzig gefunden oder nicht so gut gefunden, weil ich gedacht habe, so, okay, du schneidest dir ins eigene Fleisch, wenn du. Aber mittlerweile finde ich es cool. Ich finde es cool. Das heißt ja nicht, dass das jetzt die Nische ist, die wir bedienen, um Gottes Willen. Wir werden weiterhin eher im gehobenen Segment arbeiten. Aber es kann ja auch einfach mal gut sein, dass Menschen sehen, was möglich ist. Auch ich nochmal sehe, was möglich ist. Und das bringt mich zum Schluss zu meinem Anfangssatz. Nein, ich verkaufe keine Harley für 1000 Euro. Ich werde auch keine Harley für 1000 Euro bauen, aber für 9.999 Euro. Und in dem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin, ciao.